Hallo Wolfgang, freue mich, dass wir
Hallo.
jetzt die Gelegenheit für das Interview haben. Vielleicht für die Zuseher, wir sind hier in deinem Meditationszentrum, in welchem du deine Seminare machst.
Ja.
Zum Einstieg würde ich dich gerne fragen, wie dein spiritueller Weg war und welche Lehre da für dich bedeutend waren.
Ja, also spiritueller Weg hat begonnen, glaube ich, mit 10. Da habe ich beschlossen, aus meinem Elternhaus auszuziehen und Priester zu werden. Und bin auch wirklich ausgezogen. Auch dann in so einem römisch-katholischen Heim, die versucht, die Matura zu machen und auch Priester zu werden. Ist mir aber aus schulischen Gründen nicht gelungen. Ja. Ich habe dann gemerkt, ich bin dann nach 4, 5 Jahren wieder zurück ins Elternhaus. Also die Suche hat mich seit der damaligen Zeit verfolgt. Ich habe schon als kleines Kind das immer faszinierend gefunden. Habe dann ganz einen anderen Weg zunächst eingeschlagen. Ich habe also war Beamter, habe Jus studiert, war dann in der Wirtschaft, im Baugeschäft, also quer durch alle materiellen Dinge, die es so gibt. Und irgendwann mit um 40 herum, weiß ich noch genau, kam irgendwann um eine Bekannte daher und bei der war zum ersten Mal so eine große Erinnerung. Eine große Erinnerung, und zwar die hat aus irgendwelchen Gründen gesundheitlich irgendwas ausgependelt. Und Pendel war für mich damals als gelernter Jurist und Bau, im Baugeschehen, war Pendel für mich ein No-Go. Ich habe mir gedacht, was macht die da? Ja. Aber trotzdem hat mich das so fasziniert, dass da jemand mit dem Pendel gesagt hat, ob ich krank bin oder nicht. Oder was. Das hat mich einfach fasziniert. Und ab dann hat mich das Thema nicht mehr ausgelassen. Und es begann mit Studium, aller möglichen Bücher. Und dann im Laufe der Jahre natürlich viele Selbsterfahrungsseminare. Lehrer, würde ich heute sagen, war sicher der Osho für mich. Also ein großer Lehrer war der Osho. Und auch Lehrer, die beim Osho waren. Also alles, was mit Osho zu tun hatte, war für mich sehr faszinierend. Aber ich finde auch mittlerweile sehr spannend den Sufismus, also die Hingabe. Ja, das sind so die zwei großen Richtungen, die mir da.
Ja, und du gibst ja seit einiger Zeit eigene Seminare. Da finde ich es spannend, wenn du vielleicht erzählst, wie kommst du zu denen? Also ich habe schon ein bisschen gehört, durch Bewusstseinsreisen. Vielleicht kannst du erzählen, wie das entstanden ist, dass du jetzt eigene Seminare und ein eigenes Meditationszentrum auch hast.
Ja, also die Idee hatte ich schon seit Jahren. Also je länger mein Weg war, je weiter ich sozusagen mein Bewusstsein sich erweitert hat, umso mehr kam natürlich der Drang, das weiterzugeben. Und das hat sich dann so ergeben. Es hat sich einfach so ergeben. Ich würde nicht sagen, ich habe jetzt bewusst da Druck gemacht, sondern es war von mir ein Herzenswunsch, auch von meiner Partnerin, dass wir das weitergeben. Es ist so, wenn du ein bestimmtes Bewusstsein entwickelt hast, dann entsteht aus dem Bewusstsein das Bedürfnis, ein tiefes Bedürfnis, das weitergeben zu müssen fast. Das kann man sich nicht für sich behalten. Das ist so eine Entdeckung, die es nicht erlaubt, sich in eine Höhle am Himalaya zurückzuziehen. Also wir nicht. So, und da hat sich das dann, zunächst haben wir Seminare angeboten, bei anderen eingemietet. Die ersten Seminare und jetzt haben wir halt hier das eigene Zentrum. Können wir uns austoben.
Ja, und ich kenne dich ja schon ein bisschen, ich habe auch schon bei einigen Seminaren mitgemacht. Also methodisch weiß ich, dass du sehr viel Verschiedenes anwendest. Also das ist von Körperarbeit, Arbeit mit Glaubenssätzen. Was mich interessieren wird, so was sind da deine wesentlichen Zugänge und warum gerade diese?
Also wir haben Seminare mit bestimmten Zielen. Ja. Das eine ist sein Talent, seine Berufung finden zum Beispiel, oder das zweite ist Richtung Fühlen, einfach mal zu sehen, was bedeutet das und so weiter. Ja, wir haben auch eine Jahresgruppe. Erstens einmal das Thema wir wollen den Teilnehmer dazu bringen, dass er wirklich eine Erfahrung macht. Eine Erfahrung, und zwar nicht eine Erkenntnis im Kopf, sondern eine Erfahrung im Körper. Und die Methoden dazu sind natürlich körperorientierte Meditation. Wir arbeiten wenig von nur still sitzen, wenig von viel reden darüber. Ich bin wirklich immer dahinter, die Menschen auch immer wieder dort abzuholen, wo sie sind. Bei den Feedback-Runden, wir haben meist kleinere Runden, das heißt 10 bis 15 Leute, das heißt, da geht keiner in der Gruppe verloren durch Nichtmelden. Jeder wird eingeladen mitzumachen, sich einzubringen, und zum Teil sind die Methoden auch dann, wie soll ich sagen, inspiriert. Inspiriert. Also ich habe auch, während ich Seminare halte, einfach oft Ideen, und ich verwerfe meinen Seminarplan regelmäßig.
Verstehe, das heißt, du, das ist jetzt nichts, was du immer machst, sondern du tust das ständig erweitern, erneuern.
Ja, so ist es. Also wenn ich merke, die Gruppe hat jetzt, das Thema der Gruppe läuft ganz woanders hin, dann muss ich einfach dort weitermachen und nicht stur sagen, okay, jetzt laut Seminarpunkt müsste das jetzt kommen. Ja, das geht einfach nicht bei uns.
Und also wir haben jetzt gerade keinen Flipchart, aber normalerweise zeichnest du ja auch gern. Und ich kenne ja diesen Kreislauf von Erschaffen und Erfahren, der sehr zentral für dich zu sein scheint. Kannst du da vielleicht kurz erklären, was das bedeutet? Ich habe so das verstanden, noch aus der Opferrolle hinauszukommen, indem man erkennt, dass man das selbst gewählt hat, was man in seinem Leben vorfindet.
Also grundsätzlich dieser Schöpfungskreislauf in einem Kreis dargestellt heißt, wir haben hier in diesem Planeten oder hier auf dieser Erde diese wunderbare Möglichkeit, Sachen selber zu erschaffen, selber zu kreieren, ja. Und noch viel mehr, wir haben die Möglichkeit, das dann auch zu erfahren. Und in unserer Welt passiert viel, dass wir zwar versuchen, etwas zu erschaffen, und wenn es dann nicht ganz so kommt, wie wir es erschaffen haben, dann wollen wir das nicht erfahren. Aber das Universum sieht das irgendwie anders. Ja. Das Universum will, dass das auch erfahren wird. Und dieser Schöpfungskreislauf heißt also nichts anderes, ich bin mir bewusst, als nicht als Opfer, dass ich die Dinge in meinem Leben kreieren kann, zwar nicht ausschließlich, aber doch zu einem ganz großen Anteil, und auf der anderen Seite nicht die Chance habe, das auch zu erfahren. Und das zusammen macht eigentlich hier die Erfahrung, den Schöpfungskreislauf aus.
Ich arbeite auch sehr viel eben mit verschiedenen Methoden, also so Introspektion, ich frage mich, wer bin ich oder was fühle ich. Ja. Und das ist total hilfreich. Also ich spüre wirklich Erfolge, dass ich in die Tiefe komme, spirituelle Erfahrungen mache. Und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass vielleicht dass der Ich-Gedanke dadurch gestärkt wird. Und das heißt ja immer, dass ich, das Ego, ist eigentlich das Problem zum Erwachen auch. Da würde ich dich einfach mal gerne fragen, wenn ich das verständlich ausgedrückt habe, wie siehst du diesen scheinbaren Widerspruch, dass man was tut, um ganz loszulassen eigentlich oder um frei zu werden?
Ist das ja, also ich sehe es so, dass es aus der Sicht des beschränkten Bewusstseins, ja, wir haben hier ein beschränktes Bewusstsein, aus der Sicht dieses beschränkten Bewusstseins ist es sehr wohl notwendig, etwas zu tun. Da ist es sehr wohl notwendig, auch das Ich einzusetzen. Ich muss mich entscheiden, gehe ich dorthin, mache ich die Übung, mache ich ein Seminar, lese ich das Buch und so weiter. Da ist der Mind absolut notwendig. Ja. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo es dann vorüber ist mit dem Mind. Dort kann der Mind nicht hingehen. Der Osho hat das so erzählt, das ist wie ein Boot. Man benutzt es, um über den Fluss zu kommen, aber dann irgendwann musst du aussteigen und weitergehen. Das heißt, du kommst mit dem Mind, mit dem Ego auf der spirituellen Suche durchaus weiter. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo die Kontrolle aufhören muss. Und Kontrolle aufgeben ist in dem, dass der dort wird es schwierig fürs Ego, ja. Aber mit Kontrolle kommt man dort einfach nicht an. Das ist schlichtweg unmöglich.
Verstehe. Also so habe ich das noch nie gehört. Das ist schon, finde ich, sehr viel Klarheit auch, dass man durchaus viel tun kann, aber eben nur bis zu einer gewissen Grenze. Und dann, also in die tieferen Ebenen kommt man dann nicht mehr durch das Wollen oder Tun. So hört sich das für mich an.
Das Ego ist, also ich bin kein Feind des Egos. Also alle, die sagen, ich muss mein Ego loslassen. Hallo, das Ego, ohne Ego würde man halt gar nicht einkaufen können. Und das Ego ist, also mir war meine mentale Fähigkeit extrem hilfreich auf meiner Suche, weil auf der Suche gibt es so viele Irrwege und so viele Lehrer und jeder hat so sein Rezept, aber mein eigenes zu finden, aber für mich war es extrem hilfreich eine Zeit lang, aber der Weg führt irgendwann dorthin ganz automatisch, ohne dass man dafür was tun muss. Er führt einen über die Erfahrung, aber jetzt nicht der mentalen Erkenntnis, sondern über die Erfahrung des Herzens irgendwann steht man automatisch vor dem Tor, wo es einfach mit dem Verstand nicht mehr weitergeht.
Was ich unlängst bei dir auf dem Seminar kennengelernt habe, ist die Arbeit mit Archetypen. Also ich finde das sehr spannend. Also du sagst ja, jeder Mensch hat einen bestimmten Archetyp, eine bestimmte Grundenergie. Ich würde da gerne einfach mehr erfahren. So, wie arbeitest du mit denen? Wie bist du auf das gekommen? Und vielleicht auch, was für ein Archetyp du bist und was das bedeutet.
Also Archetypen, das gibt es ja seit Carl Gustav Jung hat das erforscht. Mittlerweile gibt es über Archetypen jede Menge Literatur. Warum ich verwende Archetypen, ist es, weil jeder mit einem Archetyp ganz schnell was anfangen kann. Wenn ich sage, du bist Heiler, dann weiß jeder, was gemeint ist. Wenn ich sage, du bist Krieger, weiß auch jeder, was gemeint ist. Wenn ich sage, du bist jetzt ein Held, dann weißt du, was gemeint ist. Ja? Das heißt, es ist extrem schnell verständlich, ohne große Worte, ohne große Erklärungen zu machen. Und das Zweite ist, das sind Energien in uns, die extrem stark sind. Ja? Und aus denen wir auch geschnitzt sind, sage ich immer. Das heißt, wir bestehen aus diesen Energien und darum ist es auch so schwer, die sozusagen mental zu finden. Man muss sie spüren, man muss wissen, okay, bei der Energie, da fühle ich mich zu Hause, bei der anderen Energie fühle ich mich nicht zu Hause. Ja? Und das ist der Grund, warum wir das verwendet haben. Aber nicht um bestimmte Erkenntnisse, mentale Erkenntnisse wieder zu haben, sondern eigentlich geht es tiefer. Ich verwende diese Archetypen, um den Menschen zu zeigen, dass es noch viel, dass es viel, viel mehr gibt, was viel, viel größer ist, was jeder ist. Aber es muss erfahrbar sein. Ich bin so dafür, dass es ohne Erfahrung machen, das ganze Reden drüber, das macht einfach keinen Sinn. Wenn ich nicht die Erfahrung habe, dass ich sage, oh, das spürt sich so an.
Ist das auch eine Kritik am Enneagramm von deiner Seite, also mit dem hast du dich ja viel beschäftigt?
Enneagramm finde ich auch hilfreich. Ich sage, mit dem Mind kann man sich mit vielen Dingen beschäftigen. Ja? Auch Enneagramm ist viel spürbar, ist auch eine Erklärung, die sehr tief geht mit den Schuldfixierungen, also durchaus. Aber man muss immer aufpassen, ob man es nicht benutzt. Auch Enneagramm kann man benutzen, man kann auch andere Körpertypen benutzen. Weil wenn ich jetzt da drin stehe, okay, ich bin der Typ, weiß ich nicht, 3, ich bin erfolgreich, klingt gut, und dann habe ich so, ich bin wertlos, das ist meine Schuldfixierung, und ich akzeptiere das so, ja, dann fühle ich es nicht wirklich. Ja. Ich akzeptiere es, sage, okay, ja, das bin ich, und das bist du aber alles nicht. Alles, was im Enneagramm anrichtet, das sind alles Konstrukte, um dich zu verstehen, aber du bist es nicht. Hm. Ja, das ist der Punkt. Wenn ich diese Lehren verwende, um mich kennenzulernen, um darüber hinauszuwachsen, dann ist es immer gut. Wenn ich es benutze und sage, okay, das bin ich, und dann gebe ich da die Verantwortung ab, weil ich bin ja jetzt der Wertlose und ich bin der was für Ungeliebte, dann bleibt es bei der mentalen Erkenntnis und dann gibt es auch wenig Wachstum.
Ich hätte jetzt eine auch etwas kniffligere Frage, die mich selbst beschäftigt.
Ja.
Ich würde da gerne wissen, was du für eine Antwort drauf hast. Also ich habe schon öfter Erlebnisse gehabt, wie du vielleicht auch, dass etwas passiert in meinem Leben, ich treffe zur richtigen Zeit die richtige Person und denke mir, aha, das Universum vielleicht möchte mir was sagen.
Ja.
Und gleichzeitig weiß ich aus meiner Erfahrung, kann das auch so ins etwas Lächerlichere gehen, dass ich kleine Ereignisse wie ich habe die U-Bahn verpasst, was will mir das Universum damit sagen, dass ich das alles plötzlich anfange so zu sehen. Und ich kenne auch viele Leute, vor allem im spirituellen Bereich, die wirklich so denken. Also fast alles, was passiert, ist irgendwie eine Art von Eingabe oder so. Da wollte ich dich fragen, wie erkennst du da den Unterschied, falls das geht, zwischen etwas, was wirklich eine Botschaft ist oder was man sich selbst nur einbildet? Geht das überhaupt?
Also für mich wäre es sonnenklar. Aber ich weiß, es gibt also viele, die das benutzen und den Parkplatz suchen und die U-Bahn ist verspätet und dann ein zentraler Punkt dabei. Es gibt diese Anbindung an das Große. Diese Anbindung an das Große ist aber nicht dazu da, um uns in diesem Leben die Verantwortung abzunehmen. Und wenn ich das benutze, um ständig meine Verantwortung abgeben zu können, das heißt, ich habe die U-Bahn verbannt, ich bin wieder schuld oder ich bin das Opfer der Geschichte, ja? Oder ich suche überall Gründe und jetzt habe ich dort angerufen und der hat nicht abgehoben, das war ein Zeichen. In Wirklichkeit war der nur feig, sich vielleicht bei einem Seminar anzumelden und es war ein Zeichen. Ja? Die Welt, an die du wirklich andockst, die ist für dich immer unterstützend. Das heißt, die Stimme, die mit dir spricht, ist nie eine Stimme der Angst, ist nie eine Stimme, die dich irgendwas auffordert, etwas Bestimmtes zu tun. Das ist eine Stimme, die sagt, die dich einfach wie eine Mutter oder wie ein Vater hinter dir steht. Aber gehen musst du. Du bist das Wesen hier mit Körper, das mit Irrsinn auf und hier inkarniert ist, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Und immer wenn man glaubt, jetzt durch diese Connection zum Größten seine Verantwortung abgeben zu können, dann wird es schwierig. Das ist der Punkt. Gibst du deine Verantwortung ab oder übernimmst du die Verantwortung? Also wenn die U-Bahn spät kommt, ist das ja. Also ein großer Hinweis, der ist einfach spürbar. Ja. Das ist, man fühlt sich ganz geborgen, man fühlt sich richtig, dass man was tut. Ja. Wenn die U-Bahn zu spät kommt, ja, weiß nicht, ob du das so ein Erlebnis hast. Ja.
Und also wie würdest du den Unterschied zwischen Verantwortung übernehmen für das, was in einem Leben geschieht, in meinem Leben, und das Verhältnis zur Hingabe, weil Hingabe verstehe ich oft so, das was passiert, das muss ich so hinnehmen, weil es einfach so ist. Und Verantwortung sagt mir eigentlich, ich bin selbst dafür verantwortlich.
Also für mich ist so, und das ist mein, in der Hingabe, wie ich sie verstehe, ja, in der Hingabe steckt die Verantwortung drin im Unterschied zur Resignation. Wenn ich mich etwas hingebe und sage, das ist mein Ding, meine Verantwortung, weil ich es nicht verstehe, auch wenn ich es nicht verstehe, das ist das große Wollen, von dem ich gesagt habe, dann entsteht alleine durch diese Hingabe schon eine Öffnung. Ja. Der Unterschied dazu ist, ich kann eh nicht aus, jetzt, ich gebe mich dem hin, so quasi, ich habe keine andere Wahl. Da übernehme ich aber nicht die Verantwortung für diese Situation, sondern ich bin das Opfer der Geschichte. Und das ist der große Unterschied. Hingabe ist gleich Verantwortung übernehmen. Nämlich die Verantwortung, dass du das kreiert hast. Auch wenn man es nicht versteht.
Das finde ich doch eine sehr wichtige Differenzierung. Also, mit Hingabe habe ich oft verbunden, das Leben geschieht und meine Aufgabe ist, ich muss das so hinnehmen, wie es ist, aber das scheint eben eine
Wenn du es hinnimmst, es kommt auf die Qualität der Annahme an. Nimmst das hin als Opfer, dann übernimmst du nicht die Verantwortung, dann resignierst du. Nimmst das hin als ein Wesen, das sagt, okay, ich verstehe es zwar nicht, irgendwie ist das in meinem Leben, es hat mit mir zu tun und ich bin dankbar, auch wenn ich es noch nicht sehen kann, warum das in meinem Leben ist, weil es ja nicht immer schön, was da im Leben daherkommt, ja, dann bist du nicht mehr das Opfer, dann bist du zumindest so offen, dass du sagst, ich habe das irgendwie mitkreiert, ja.
Ich hätte jetzt noch eine andere Frage, es ist wieder viel geredet, also Ende 2012 ist auch nicht mehr weit und dass so eine Energieerhöhung auf der Erde ist und das Erwachen breitet sich auf. Da wollte ich dich einfach fragen, ob du da Gedanken dazu hast, was du dazu weißt vielleicht. Was
ja, also ich weiß nur, dass 2012 jetzt schon ist und ich mache mir über das eigentlich keine Gedanken, weil ich davon nicht ausgehe, dass die Welt untergeht, erstens. Zweitens, ich sehe sehr viele Menschen, die da eine Projektion leben. Das heißt, die Hoffnung, jetzt 2012 passiert irgendwas, ja, weil was soll passieren? Wir sind Wesen hier, die Erfahrungen machen wollen und vielleicht kommen neuartige Erfahrungen auf uns zu, dann haben wir das auch mitkreiert schon. Und also die Ideen zu haben, also jetzt kommt ein neues Zeitalter und mein Gott, vielleicht kommt ein neues Zeitalter. Es ändert nichts heute, jetzt hier im Leben zu stehen, zu schauen, was fühle ich, wie stehe ich dazu, kann ich ja sagen. Ich bin da vollkommen, ja, wertfrei, was das angeht.
Ja, also von meiner Seite wäre ich mit den Fragen schon am Ende. Gibt es vielleicht noch etwas, was wir ausgelassen haben von deiner Arbeit vielleicht oder was du noch sagen möchtest?
Also ich komme aus der Wirtschaft und mir ist immer auch ein besonderes Anliegen, dass das, was wir machen, einen Nutzen hat. Wenn es auch für die Psyche oder für die seelische Entwicklung ist. Also ich halte nichts von bei dieser ganzen, jede spirituelle Arbeit, die nicht alltagstauglich ist, ja, ist für mich irgendwie nicht brauchbar. Ja, also wenn ich nur Seminare machen würde und würde alle Halleluja singen und dann hätte ich nicht Tools, die ich jedem geben kann, sagen, komm, schau, mach das einmal, probier das, such, ob das ein Weg für dich ist. Das sind nur als Angebote, ja. Dann wäre ich nicht happy damit. Ja. Also ich persönlich bin wirklich immer dahinter, dass jeder Teilnehmer rausgeht und sagt, wow, jetzt habe ich wieder ein Stück, ich habe es in der Hand, mit dem kann ich was anfangen, da kann ich auf meinen Weg weitergehen, ohne zu schauen, okay, wann kommt das nächste Seminar, wann kann ich wieder, wie kann ich mich da wieder zum nächsten retten. Ja. Also ich bin sehr dafür, dass wir Tools haben, die alltagstauglich sind. Und je mehr wir verwurzelt sind in diesem Leben, mit beiden Beinen im Leben stehen, umso mehr können wir auch die Baumkrone erreichen. Ja, ohne Wurzeln keine Höhen oder keine Wilden. Das ist halt beim Baum so ausschaut. Ja.
Ja, dann bedanke ich mich, Wolfgang, bei dir für das Interview.
Gerne.
Also ich finde das wirklich sehr klar. Es waren auch schwierige Fragen dabei. Ja, jetzt sind das sie sehr klar beantwortet.
Dankeschön.
Dankeschön.